Mark suchte keine Perfektion. Er spielte, um sich zu befreien. Er hatte zu viele Gefühle, um sie für sich zu behalten. Früher waren sie unkontrolliert in eine Außenwelt übergeflossen, die wenig damit anzufangen wusste. Erst die Musik verlieh seinen Gefühlen eine Sprache. Damit war er dem, was von innen auf ihn einströmte, nicht mehr ausgeliefert. Takt, Rhythmus und Melodie gaben der wilden Flut eine natürliche Ordnung, der Mark intuitiv folgen konnte. Die Grammatik der Musik brachte ihn wieder in Einklang mit der Welt. Seine erste Gitarre liebte er wie eine Mutter. »Mach was draus«, sagte Lou. »Geh auf die Musikhochschule.« »Ach, ohne Abi nehmen die mich nicht.« »Dann mach das doch. Du verschwendest dein Talent«, sagte Lou. »Ach, ich bin nicht so schlau wie du. Medizin und Philosophie und alles. Ich gammel halt rum.« Mark grinste und zuckte mit den Schultern, als wäre es ihm egal. »I'm a loser«, sang er. »I'm a loser.« »Du könntest Karriere machen«, sagte Lou. »Von der Musik leben.« »Du klingst wie Papa«, gab Mark zurück, was Lou kränkte. »Ich mach Musik, weil es Spaß macht, nicht für die Kohle.« Dann streiften sie mit ihren Platten über den Dommarkt, rauchten, tranken Bier und schossen Plastikblumen. Es war kalt, aber sie hatten keine Lust, nach Hause zu gehen. Irgendwo spielten zwei schlechte Straßenmusiker Blowin' in the Wind. »Schau dir die Beatles an«, sagte Lou. »Die haben sich den Arsch abgespielt, jede Nacht auf der Reeperbahn, als sie noch Teenager waren.« »Das war die Chuck Berry-Phase, da waren sie noch nicht sie selbst. Die besten Songs kamen später.« »Ja, weil sie sich weiterentwickelt haben. Die sind nie stehen geblieben. Und du? Weißt du, was das Geheimnis der Beatles ist? 3 Buchstaben. L-S-D.« »Mark, was ich meine, wenn du von Papa weg willst, dann musst du dein eigenes Geld verdienen.« »Ach, ich weiß nicht«, sagte Mark, auf einmal nach innen gekehrt. »Manchmal fühle ich mich wie ein Paket, das jemand auf der Straße abgestellt hat und weggefahren ist. Ist doch alles sinnlos hier. Falscher Film.« Es tat Lou weh, das zu hören. Und er mochte die Rolle nicht, die ihm dabei zugewiesen wurde. Weil sie ihn unter Druck setzte. Der Lieblingssohn, der Einserschüler, der Intellektuelle. In Wahrheit ging Lou den Weg des geringsten Widerstandes. Tatsächlich studierte er nicht Medizin, um etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun, sondern um es seinem Vater recht zu machen. Und er war nicht nach West-Berlin gegangen, um sich der Revolution anzuschließen, sondern um dem Wehrdienst zu entkommen. Im ersten Semester Anatomie, als sie eine Leiche zerlegen mussten, war er ohnmächtig geworden. Was ihn wirklich begeisterte, war Musik. Längst hing er mehr in Plattenläden herum, als in die Vorlesungen zu gehen. Aber er hatte nicht den Mumm, es seinem Vater zu gestehen. Berlin war eine Sackgasse. Und Lou war zu feige, es zuzugeben. Mark wusste es, und er war der Einzige, der ihm das verzieh. »Wieso gründen wir keine Band?«, sagte Mark aus heiterem Himmel. »Du und ich zusammen.« Lou war überrascht, aber die Idee reizte ihn. Ausbrechen, alles anders machen. Nur jetzt, als Mark vorpreschte, musste Lou an seinen Vater denken und was der von ihm erwartete. »Bring den Jungen zur Vernunft.« »Ich bin nicht gut genug«, sagte er. »Hey, mach dich nicht so klein«, sagte Mark. Im selben Moment zog, wie aus dem Nichts kommend, eine Gruppe Hare Krishna-Jünger vorbei. Bunt und laut und androgyn, die Antithese zum deutschen Muff. Mehr noch, eine offene Provokation, eine gewaltfreie Kampfansage gegen das Spießertum. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Lou hatte keine Ahnung, was das bedeutete. Aber was ihn faszinierte, war, dass diese Leute, nicht älter als er, die Angstschwelle durchbrochen hatten. Sie waren stolz darauf, unangepasst zu sein. »Hey Lou, ich hab's«, sagte Mark. »Wir fahren nach Indien.« Lou nahm ihn nicht ernst. Sie hatten keine Ahnung von Indien. Also nichts, was über Hermann Hesse und George Harrison hinausging. Aber allein die Idee von Indien brachte eine Seite in ihm zum Schwingen. Es klang wie der ideale Ausweg aus seiner Sackgasse. Zwischen allen Entscheidungen, die er treffen musste, war der Hippie Trail die Verlockung des dritten Weges, nämlich gar keine Entscheidung zu treffen und daraus eine Philosophie zu machen. Aussteigen als Gebot der Stunde. Mehr Zeitgeist, mehr Avantgarde, mehr Utopie ging nicht. Später, in den 70ern, da warst du ein Spießer, wenn du nicht nach Indien fuhrst. Bhagwan, Pune, Hare Krishna Jünger in jeder Fußgängerzone. Aber 67, 68, das war die Zeit der Experimente, die Zeit der Unschuld. Sie hatten keinen Plan, sie hatten Sehnsucht, das war alles. Sehnsucht nach einem Paradies, das sie verloren hatten, ohne es je gekannt zu haben. Sie hörten Yoga Town von Daniel Speck, gelesen von Mina Tanda und Daniel Speck, ein Hörbuch des Argon Verlags.